kölnmagazin.info, das Insiderportal für Köln und Umgebung.
Er ist Kabarettist, Autor und Filmemacher. Man kennt ihn vom Reichspolterabend, aus Der wahre Anton und den Wieder-Mitternachtsspitzen. Er hat zahlreiche Preise eingeheimst, wie den Deutschen Kleinkunstpreis, den Grimme-Preis und den Deutschen Kabarettpreis. Und auch mit seinem aktuellen Soloprogramm, Das überleben wir, trifft er mal wieder ganz den Nerv der Zeit. Heinrich Pachel ist heute unser Gast bei kölnmagazin.info. Guten Tag, Herr Pachel. Sie werden in den Medien gerne mal als Kölner Urgestein bezeichnet, aber eigentlich sind Sie doch ein sogenannter Immi. Vermissen Sie Freiburg oder fühlen Sie sich in der Wahlheimat Köln inzwischen rundum zu Hause?
Ich fühle mich in Köln rundum zu Hause, auch deswegen, weil ich hier Steuern zahle und weil ich die Wahrnehmung habe, was mit diesen Geldern passiert. Das merkt man ja immer da, wo man wohnt. Also wie viel Prozent der Steuern, die ich zahle, verschwendet werden, in Krümel gehen, korrupt, irgendwelchem trüben Mühlen treiben und welcher kleine Restbestand wirklich dahin geht, Schlaglöcher zu stopfen und etwas Grün zu schaffen. Und das ist eine Verbindung, die man auch mit der neuen Umgebung dann doch hat.
Und wenn Sie jetzt einem Nicht-Kölner Köln mit kurzen Begriffen beschreiben würden, wie würden Sie das machen?
Köln ist die einzige Stadt auf der ganzen Welt, sage ich immer, wo man spricht, was man trinkt und trinkt, was man spricht und umgekehrt Kölsch. Und das hat für Kölner Politiker große Vorteile, weil sie sich im Wahlkampf an dem verschlucken, was sie gerade versprechen, hinterher von ihren Wahlkampfversprechungen so besoffen sind, dass sie sich gar nicht mehr zu erinnern brauchen, was habe ich eigentlich versprochen. Das ist zum Beispiel für mich der Inbegriff des Kölner Politikers, sagen wir mal so. Und dann gehört natürlich zu Köln aus dem Kölsch der Karneval, natürlich der Klüngel. Also die drei Sachen, Kölsch, Karneval und Klüngel.
Aber Sie sind schon gerne hier, oder?
Ich bin gerne hier, obwohl Köln eine der hässlichsten Städte ist, die man in dieser Größenordnung erleben kann. Also es gibt ja No-Go-Areas um den Barbarossa-Platz rum. Köln hat Plätze, Rudolfplatz, Friesenplatz, Neumarkt, alles Plätze, die sind eine Straßenkreuzung. Es gibt kaum einen Platz, außer vielleicht im kleinen, zarten Wallraffplatz und dem Rathenauplatz, wo man redlich sagen kann, hier ist ein Platz. Wenn man andere Städte sieht, sind da große urbane Erlebnisräume. Köln hat das nicht und nennt es trotzdem Platz. Und dieses Paradox, das kennzeichnet Köln eigentlich auch. Nichts haben, trotzdem drüber reden und stolz drauf sein.
Was hat Sie denn nach Köln verschlagen?
Nach Köln hat mich verschlagen der Beruf. Also wir haben ja hier 70, 71 long ago, wir waren da zu sechst, in Köln-Rodenkirchen genauer gesagt, ein linkes Theater gegründet. Und das ging jetzt nur durch die Zusammensetzung der Leute. Ich kam aus Düsseldorf, ging nur in Köln.
Wie sind Sie zum Kabarett gekommen?
Ich bin von Haus aus kein Kabarettisten. Das Nummernkabarett fand ich eigentlich ursprünglich immer ziemlich langweilig. Jetzt mache ich das seit ziemlich langer Zeit selber. Zum Kabarett bin ich gekommen über, sagen wir mal, linkes satirisches Theater, das man immer im Kollektiv macht, im Ensemble. Und irgendwann sagt man sich, jetzt muss man auch mal ein Soloprogramm machen. Und das wird dann, wenn es jetzt nicht Theater ist, gibt ja wunderbare Solostücke, wird es dann Kabarett. Und wenn es Kabarett ist, dann wird es auch immer mehr zum Nummernprogramm oder halbwegs durchgehende Geschichte. Und dadurch, durch den Trieb, mal ein Soloprogramm zu machen, bin ich Kabarettist geworden.
Sie haben ja früher auch Straßentheater gemacht und Sie spielen jetzt Theater, Sie schreiben Bücher und drehen Filme. Gibt es irgendwie eine Kunstform, die Ihr Favorit ist oder gibt es irgendwas, was Sie am allerliebsten machen?
Ja, am allerliebsten würde ich in der Oper singen, aber das ist mir nicht zur Verfügung gestellt. Ich habe kein Gold in der Kehle, aber das Tollste wäre natürlich, ich wäre Bariton und könnte Don Giovanni auf der Bühne singen, das wäre das Größte, das schaffe ich nicht.
Aber mit den Dingen, die Sie machen, sind Sie auch glücklich und zufrieden?
Rundum, also es ist eigentlich schon zu viel, also ja, ist auch sehr zufrieden. Ich bin nicht mit dem Ergebnis zufrieden, aber ich bin damit zufrieden, dass ich so viele Sachen machen kann, weil es ist ja eigentlich, wenn es halbwegs klappt, ein toller Beruf, man ist selbstständig, man hat keinen über sich, man hat keinen unter sich und nur Kollegen, mit denen man sich verträgt oder nicht, das reicht dann auch aus als Auseinandersetzung.
Und haben Sie noch Lampenfieber, wenn Sie vor Leuten auftreten oder ist das so eine Alltagsroutine geworden, wie zum Beispiel Zähneputzen?
Also Lampenfieber hat man immer bei einem neuen Programm und zwar in extremem Maß. Und je älter man wird, desto mehr Lampenfieber hat man. Das geht nicht weg. Wenn das Programm erstmal die 20. Aufführung erlebt hat, geht das Lampenfieber etwas weg, dann kommt eine fröhliche Routine.
Für wen schreiben Sie? Ich habe gelesen, auf der Seite von Theaterszene Köln geben Sie an, Ihr Konzept sei Kabarett für Otto Moral Normalverbraucher und Emma Jedermann. Aber richtet sich Kabarett nicht traditionsgemäß eher an so ein gebildetes politisches Publikum? Wer ist Ihre Zielgruppe?
Meine Zielgruppe ist, wie ich das schon erahnen lässt, der kleine Mann an der Theke und die kleine Frau dahinter, also der normale Säufer. Der Tumbetor, der Mensch, der es wissen will, ohne es jemals zu kapieren. Und da ist zwischen Taxifahrer und Uniprofessor, zwischen Unternehmer und Penner eigentlich kein Unterschied.
Und darüber, dass jetzt Comedy immer mehr dem Kabarett so den Rang abgelaufen hat, da können Sie wahrscheinlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? Oder wie ist Ihre Einstellung dann zur Comedy in Abgrenzung zum Kabarett?
Wenn man das mal vergleicht, es gab früher die Pferdekutsche, dann kam die Eisenbahn dazu. Da wurde die Pferdekutsche abgelöst durchs Auto, aber in Wien gibt es immer noch Fiaker. Und da muss man sehr viel zahlen, um das sich überhaupt leisten zu können. Dann kam das Motorrad, dann kam das Fahrrad, dann kam das Flugzeug. Es gibt immer noch Fahrrad, Motorrad und Auto. Und so ähnlich ist es auch in diesen Gattungen. Also das Politkabarett gab es immer. Ursprünglich war Kabarett ja Chat Noir in Paris nicht politisch, sondern frech. Und daraus hat sich dann das aufgespalten, reines Unterhaltungskabarett, auch damals schon in den 20er Jahren und eben politisches, was also die Themen betrifft. Und wenn heute Comedy da ist, stört das Politkabarett überhaupt nicht. Die Comedy war mal ein bisschen arrogant und hat gesagt, das brauchen wir gar nicht mehr, das ist alles Opas Kabarett. Aber wir merken ja, dass immer mehr Comedians das politische Themen nehmen, weil sie merken, der Zuschauer braucht das, will das und hat das gerne.
Schreiben Sie Ihre Soloprogramme komplett selbst?
Komplett selbst. Ich klaue leider wenig. Ich habe mal einen Spruch gelesen von Goethe. Der werdende Künstler imitiert, der reife Künstler stiehlt. Da habe ich gemerkt, ich bin immer noch werdend.
Und wie entsteht so ein Programm? Reicht das, wenn Sie jeden Tag die Zeitungen lesen oder wenn Sie Menschen draußen treffen und deren Geschichten hören? Was inspiriert Sie am meisten?
Am meisten inspiriert mich mein Nichtwissen. Also wenn mich was interessiert und ich weiß aber nicht, was dahinter steckt. Sagen wir mal vor 2 Jahren die Bankenkrise. Oder jetzt in diesem Frühjahr die Art und Weise, wie die Regierung Merkel, Röttgen, der Umweltminister, mit der Fukushima-Krise umgegangen sind. Und dahinter zu kommen, wo da eigentlich die Schweinerei, die Manipulation liegt, das interessiert mich selber. Und dann interessiert es mich zu einem Punkt, bis ich es kapiert habe. Das Paradox, der Widerspruch, die Komik. Und wenn ich dann soweit bin, dann ist das auch sinnvoll, habe ich das Gefühl, dass ich das anderen mitteile. Also erstmal ist mein Interesse selber, mein eigenes Interesse, der Ausgangspunkt.
Mit Ihren Programmen sind Sie ja immer sehr aktuell. Also jetzt zum Beispiel Spur der Scheine fiel in das Jahr der Bankencrashs und mit dem aktuellen Programm, das überleben wir, das hatte im März oder April, hatte das Premiere, quasi zu der Zeit, wo die Katastrophe in Fukushima passierte. Ist das Zufall?
Das kann kein Zufall sein. Also die Titel stehen ja immer ein Jahr vorher fest. Der Titel Spur der Scheine stand fest im Frühjahr 2008. Premiere war vorgesehen, fand auch statt. Im Oktober, November 2008, und da kam im Herbst, September eben die Bankenkrise. Da passte dieser Titel wie die Faust aufs Auge. Jetzt war es so, dass vor einem Jahr im Mai der Titel Das überleben wir feststand, weil ich in der Theateraufführung war und habe gedacht, das halte ich nicht mehr aus. Und mir dann gesagt hat, das überleben wir. Das ist ein guter Titel. Premiere im April geplant, fand ja auch statt. Und da kam jetzt im März, Februar, März die Fukushima-Krise, also Atomkraftwerkskatastrophe, Kernschmelze, auf einmal da, und da passte dieser Titel auch wie die Faust aufs Auge. Jetzt sagen ja viele Freunde, ich soll Ihnen rechtzeitig den Titel meines nächsten Programmes sagen, damit Sie wissen, wohin Sie emigrieren können.
Auf Ihrer Homepage sieht man oben Logo, Institut für vertrauensstörende Maßnahmen. Welche Absicht verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit?
Vertrauensstörende Maßnahmen, das heißt ja immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir kennen ja aus der Politik die sogenannte vertrauensbildende Maßnahme. Die vertrauensbildende Maßnahme ist ja nur eine Umschreibung für Verdummung. Besser ist eben, das Vertrauen zu stören. Nicht um Misstrauen nur zu säen, aber um das bisherige Vertrauen, das einfach so als Pseudogrundlage da ist, erstmal zu zerdeppern, zu dekonstruieren praktisch. Und deswegen habe ich dieses wichtige Institut für vertrauensstörende Maßnahmen in Köln-Nippes gegründet, bin der Managing Director. Und werde da immer Aufträge gerne annehmen. Die meisten kommen allerdings bisher nur von mir, um bestimmte Probleme, Phänomene, Syndrome aufzuarbeiten.
Sie haben ja jetzt bereits in so vielen Kunstformen, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, Erfahrungen gesammelt. Gibt es trotzdem noch irgendwie Träume oder was Sie unbedingt ausprobieren wollen oder auf die Beine stellen?
Ja, ich habe ja vor 5 Jahren, also im Sommer 2006, ein Stück gemacht hier im Bauturmtheater. Mit 3 sehr hervorragenden Schauspielern, Komikern, Königs Kasse hieß das, über die damals noch Skandal Müllverbrenner, der war schon etwas älter, aber vor allen Dingen die Korruption Messelskandal. Und das ist 3 Jahre gelaufen mit großem Erfolg. Und da steht jetzt im Grunde eine Fortsetzung an. Der Fall der Oppenheimbank, die arme Madeleine Schickedanz, das muss aufgearbeitet werden. Und das ist zum Beispiel ein wichtiges Vorhaben. Das muss ich erst beendet haben, bevor ich mich zur Ruhe setze.
Und ist das schon in Arbeit?
Ja, ich sammle im Augenblick.
Heinrich Pachel, als Privatmensch, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit oder haben Sie überhaupt viel freie Zeit?
In meiner Freizeit gehe ich gerne in die Oper, außer jetzt mal das Familienleben, über das wir hier nicht reden, das ich ja mit Leidenschaft betreibe. Mit meiner früheren Lebensmittelabschnittsgefährtin, die ich vor 3 Jahren heiraten musste, weil wir 35 Jahre unehelich zusammen waren und dieser Zustand ließ sich nicht weiter aufrechterhalten. Und reise gerne. Lesen ist so, also Romane komischerweise, bis auf Krieg und Frieden, da arbeite ich mich gerade mit Freuden durch. Aber sonst ist das Sachbuch eigentlich für mich spannender. Und sonst kommt nicht viel zusammen. Kino komme ich kaum zu. Wie gesagt, Oper. Ich bin ein leidenschaftlicher Operngänger.
Und abgesehen von der Oper, wo gehen Sie hier in Köln speziell gerne hin?
In Köln gehe ich gerne zu meinem alten Kumpel Martin Stankowski, beschimpft ihn nach Strich und Faden, wenn er blödes Zeug erzählt. Sonst gibt es immer Anlässe, die einen zusätzlichen Anspruch nehmen. Beispielsweise war ich mit aktiv am Rande, also nicht im Zentrum bei dieser Initiative damals, als um die Frage ging, Schauspielhaus, Abriss oder Sanierung. Oder jetzt gibt es, ich wohne ja in Nippes, ein Problem mit dem Gelände der Fabrik Kluth. Interessiert mich als Nippeser und da haben wir jetzt eine Initiative gestartet, dass man darüber mehr Aufklärung bekommt. Also das sind dann Punkte, Treffpunkte. Und sonst gehe ich gerne in Nippeser Kneipen und zwar deswegen in Nippeser, weil wenn ich jetzt in Südstadtkneipen ginge, müsste ich ja ohne Auto zurück.
Wer Heinrich Pachel nicht nur in Köln-Nippes sehen möchte, sondern auch gerne live auf der Bühne, kann ihn mit seinem aktuellen Soloprogramm Das überleben wir in vielen großen deutschen Städten erleben, unter anderem in München, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Dresden, Bonn und natürlich Köln. Die genauen Tourdaten finden Sie auf der Homepage von Heinrich Pachel unter www.heinrich-pachel.de. Und noch mehr Infos zu Heinrich Pachel finden Sie auch auf unserer Internetseite www.köln-magazin.info. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Kölnmagazin.info, das Insiderportal für Köln und Umgebung.